Sein Haus sind wir, wenn wir das Zutrauen oder die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als einer festen bis zum Ende festhalten. Sein Haus sind wir, wenn wir festhalten. Das heißt, er spricht hier, er hat hier natürlich die Zukunft im Auge. Es geht um die Ewigkeit, die ist im Blickpunkt. Es geht um das ewige Haus Christi. Das Ziel ist, dass der Christus ein ewiges Haus hat, ein ewiges Volk. Ein Volk, mit dem er regieren wird. Und sein Haus sind wir nur dann, wenn wir festhalten. Sein Haus an jenem Tage sind wir nur dann, wenn wir hier festhalten bis zum Ende. Was ist festzuhalten? Das haben wir schon gesagt, die Freimütigkeit des Bekenntnisses oder das Zutrauen und das Rühmen der Hoffnung. Rühmen heißt, dass man sich schon heute auf etwas freut in der Zukunft. Es ist so sicher, die Hoffnung ist so fest und so bestätigt und so gewiss, dass ich mich heute freuen kann darauf, stolz sein kann und ich bekenne das, ich spreche das aus. Das Rühmen hat mit Aussprechen zu tun. Im Gebet spreche ich es aus und auch im Zeugnis spreche ich es aus. Ich spreche es vor anderen aus. Das Rühmen ist also die Antwort auf die Freimütigkeit, die wir haben. Innerlich bekommen wir Freimütigkeit, weil wir auf ihn schauen, weil wir ihn vor Augen haben, und rühmen ist die Antwort. Wir rühmen uns dieser Hoffnung, die wir haben. Wir sollen den Mund auftun, wir dürfen ihn auftun. Das Rühmen ist ein Ausdruck des Glaubens. Das ist ja auch so, wenn wir jemanden zum Herrn führen und er wirklich das Evangelium verstanden hat und er betet zum Herrn, dann sagen wir ihm, jetzt dank dem Herrn für das, was er für dich getan hat. Oder vielleicht tut er es selber. Er erkennt, was der Herr getan hat, und dann kommt das eine Antwort. Und das ist ein Dank. Herr, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir. Das Danken ist eine große Hilfe. Das zeigt, dass derjenige es in Anspruch genommen hat. Wenn wir jahrelang oder monatelang oder wochenlang einfach immer nur bitten, bitte rette mich und nie zum Danken kommen, dann ist etwas falsch, haben wir etwas nicht ganz richtig akzeptiert, wir haben es nicht angenommen, das, was er für uns getan hat. Also sein Haus sind wir, wenn wir bis zum Ende, bis zum Ziel festhalten. Und jetzt kommt ein längerer Abschnitt von Kapitel 3, Vers 7 bis 4, Vers 13, eine Reihe von warnenden und aufrufenden Versen anhand von einer Bibelstelle, Psalm 95, Verse 7 bis 11. Und zuerst gerade eine Warnung. Oder ein ernstes Wort vielleicht, so besser. Ein ernster Aufruf, ein ernstes Wort. Möchte jemand lesen? Verse 7 bis 11. Gut, danke. Was hier auffällt, ist, dass der Schreiber nicht sagt, im Alten Testament hat David einmal gesagt, Doppelpunkt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Und so sollten wir es auch machen. Und wir sollten auch unsere Herzen nicht verhärten. So spricht er nicht. Er wendet das, was im Alten Testament steht, direkt an, ohne Einleitung. Er sagt nur, wie der Heilige Geist spricht. Aber er sagt nicht, im Alten Testament steht geschrieben, das. Nein. Er sagt, der Heilige Geist spricht heute. Jetzt spricht der Heilige Geist und er zitiert Psalm 95 und übernimmt es eins zu eins. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das heißt, wir haben hier einiges zu lernen von diesen Versen. Das erste Mal, es besteht für einen Christen die Möglichkeit, dass er sein Herz verhärtet. Offensichtlich, denn sonst würde er das nicht die Aufforderung geben, dass man es nicht verhärten soll. Es ist ganz klar, ein Christ kann sein Herz verhärten. Was heißt verhärten? Verstocken, sagt Luther. Verhärten ist das deutschere Wort, das mehr geläufigere Wort. Das Herz verhärten heißt es, dass man das Herz durch Widerstreben, durch beständiges, dauerndes Widerstreben gegen Gottes Wort unempfindlich macht. Denn Gott hat uns ja ein sehr empfindliches Inneres gegeben, ein empfindliches Herz. Und jetzt spricht Gott durch das Wort Gottes, ist ja logisch, durch was soll er sonst sprechen? Gott spricht jetzt und wir nehmen dieses Wort Gottes nicht wirklich an, wir tun es nicht, wir reagieren nicht drauf und dann mit der Zeit, weil man das längere Zeit tut, man will es nicht, man macht man sich unempfindlich und man wird innerlich abgestumpft. Unser Gewissen wird hart, gebrandmarkt. Verhärtet eure Herzen nicht, das heißt, werdet nicht unsensibel gegenüber dem Reden Gottes. Werdet nicht innerlich taub dem Reden Gottes gegenüber. Missachtet, das ist ähnlich wie die Warnung in Kapitel 2, Vers 1 bis 2, missachtet nicht das Wort Gottes. Wie werden wir entfliehen, wenn wir so ein großes Heil missachten? Wir sollen es nicht missachten. Und deshalb das Herz nicht verhärten. Das Herz, was bedeutet Herz? Das Herz in der Bibel ist das Innere. Also, das verstehen eigentlich auch die Kinder. Ich habe mit unseren Kindern immer wieder einmal ich habe gesagt, was ist das Wichtigste? Oder sage ich zu einem Kleinen, was ist das Wichtigste? Ja, er weiß es schon, das Herz ist das Wichtigste. Gut, wenn das Herz das Wichtigste wäre, dann haben wir erklärt, was ist eigentlich das Herz? Eigentlich hat er nicht genau gewusst, was das Herz ist. Dann habe ich es ihm erklärt. Dann habe ich gesagt, wir haben zwei Herzen. Wir haben etwas, was da schlägt, das kannst du hören, oder? Da drinnen. Das klopft. Das ist das körperliche Herz. Aber wir haben auch ein inneres Herz. Das heißt, einfach genauso wie dieses Herz verborgen ist und ziemlich in der Mitte von unserem Körper liegt, genauso haben wir in unserem Inneren, in der Mitte, ganz innen drinnen, haben wir etwas. Das ist das Innere, das sieht man nicht. Das Äußere, das sieht man, aber das Innere sieht man nicht. Das heißt, auf das Innere kommt es an. Das Herz ist in der Bibel das gleiche wie der innere Mensch. Die Bibel hat verschiedene Begriffe für das Innere des Menschen. Auch Geist kommt auf das Gleiche. Der Geist steht gegenüber dem Leib. Oder? Der Mensch hat Geist und Leib. Herz und Äußeres, Inneres und Äußeres. Ja, Herz, das sprechen wir sprechen auch in der profanen Sprache, in der weltlichen Sprache, reden wir ja auch so. Wir sagen das Herzstück von etwas, oder? Damit meinen wir das Zentrum. Oder im Herzen der Stadt, sagen wir. Oder wir meinen das Zentrum, das Innere. Ja? Und hier, wenn also die Bibel vom Herzen redet, das ist der innere Mensch, die eigentliche Person, das, was wir eigentlich wirklich sind, der Geist, ja? Im Gegensatz zu unserem Leib. Und das ist unsichtbar von außen. Der wichtigste Teil unseres Wesens ist unsichtbar. Und man kann sein Herz verschließen, Das heißt, man verschließt sich selbst, man zeigt nicht das Innere. Oder man öffnet sich, er öffnete sein Herz oder sie öffnete ihr Herz. Das heißt, jetzt hat sie etwas von ihrem Inneren preisgegeben. Sie macht sich dadurch natürlich verwundbar. Oder? Wenn man, je mehr man preisgibt von sich, desto mehr macht man sich verwundbar. Das ist ja eine Gefahr. Deshalb wollen wir nicht jedem gleich uns offenbaren. Ja? Alles, was uns beschäftigt, was wir hoffen und wünschen und so weiter. Nein. Dort, wo wir Vertrauen haben, dort öffnen wir uns ein bisschen. Mehr und mehr. Und hier ist es das Herz gegenüber Gott. Wie steht jetzt unser Herz gegenüber Gott? Lass ich mich treffen? Oder mache ich zu innerlich? Ja. Höre ich darauf und reagiere ich auf Gott? Oder mache ich zu? Verschließe ich mich. Und wenn ich das oft tue und mehr tue, dann stumpfe ich innerlich ab. Gott spricht im Herzen, das heißt zum Beispiel durch das Gewissen. Das Gewissen ist ja auch etwas in dem Inneren des Menschen. Es gehört auch dazu zum Herzen, das Gewissen. Das Denken sowieso, das gehört auch zum Herzen. Das sind nicht zwei Gegensätze. Nicht Kopf und Herz, das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Einer hat gesagt, ja, du hast es im Kopf, aber noch nicht im Herzen. So redet die Bibel nicht, so reden wir. Aber das ist, was wir meinen ist, du hast es noch nicht wirklich erfasst und du tust es nicht. Du hast es nur als bloßes Wissen gespeichert, aber du tust es nicht. Aber die Bibel redet nicht so. Die Bibel sagt, dass das Denken im Herzen ist. Der Herr Jesus sagt, Markus Kapitel 7, im Herzen des Menschen entstehen die bösen Gedanken. Weil da ist das Denken, das ist das Schaltzentrum des Menschen. Und also die eigentliche Person, der wichtigste Teil unseres Seins, unseres Wesens. Das sollen wir nicht verhärten. Im Gewissen sollen wir sensibel bleiben, sollen wir auf Gott eingehen, auf Gottes Wort, sollen wir reagieren. Wir sollen gut hinhören, nicht drüber hinweglesen. Wir sollen uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Wenn man von einem zum anderen schnell saust, ja, ich mache noch schnell meine stille Zeit, ich lese noch schnell die 10 Minuten meine Bibel und dann muss ich dies und jenes noch und dann bin ich schon mitten im Treiben des Lebens. Ich habe gar keine Zeit gehabt, wirklich das zu verinnerlichen, was Gott, gar nicht Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was Gott hier gesagt hat im Wort Gottes. Aber ich brauche das. Ich brauche die Zeit zum Nachdenken. Selig ist der Mensch, der über das Wort Gottes nachdenkt. Psalm 1. Selig ist der Mensch, glücklich zu preisen. Selig ist die höchste Form von Glück, die es gibt. Selig. Der über Gottes Wort nachdenkt, Tag und Nacht. Das heißt, er hat sich beschäftigt damit und jetzt tut er das weg. Er hat es schon gelesen, er weiß es schon, aber jetzt denkt er noch weiter nach. Jemand hat mir eine Frage gestellt und ich denke immer noch darüber nach, ich kann die Frage nicht beantworten. Deshalb bin ich nicht darauf eingegangen. Ich weiß noch, ich habe keine Lösung. Am Abend vielleicht können wir noch darauf zurück. Dann denkt man nach und denkt man nach, ich habe keine Antwort. Aber es ist gut nachzudenken. Mit der Zeit kommt sie vielleicht. Nicht nur über lehrmäßige Dinge nachdenken, auch über, wie setze ich das jetzt um, was ich jetzt gelernt habe. Ich freue mich sehr über den Intensivkurs. Ich freue mich sehr über die Geschwister, die hier sind. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ihr nicht eine Bibelschule habt, wo ihr 5 Jahre in eine Bibelschule geht und dann habt ihr einfach 5 Jahre von Montag bis Freitag einfach Stoff und dann nach 5 Jahren ist man ein fertiger, gebackener Prediger oder sonst irgendetwas. Das funktioniert nicht so. So macht es Gott nicht. Das Wort Gottes muss ins Leben hinein vermischt werden. Es geht nicht, dass man sagt, 5 Jahre mache ich Ausbildung, Bibelausbildung und dann 50 Jahre diene ich dem Herrn. So geht's nicht. Auch unser Körper funktioniert so. Und ich kann nicht sagen, ich esse jetzt 5 Jahre so viel und die nächsten 50 Jahre lebe ich ohne Essen. Es geht nicht. Ja. Das heißt, es muss, muss ins Leben hinein verteilt werden. Ja. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wir haben gewisse Zeiten, ja, jetzt beschäftigen wir uns intensiv damit, aber dann brauchen wir die Zeit zum Nachdenken. Ein Schulbetrieb, ein richtiger Schulbetrieb im Wort Gottes, im Lernen des Wortes Gottes funktioniert nicht. Ich bin in so einem Schulbetrieb gewesen. Ich habe Theologie studiert, es war sehr schwer für mich, weil man hat aufgenommen, man hat geistliche Sachen gelernt und man konnte nichts verarbeiten. Es war zu viel, auf einmal. Und wir brauchen die Zeit zum Verarbeiten. Übrigens, jetzt, weil ich schon dabei bin, Prüfungen sind auch nicht das Ideale. Wir haben jetzt verzichtet auf Prüfungen, auf einen Test. Weil im Geistlichen lernen wir nicht auf einen Test. Es geht nicht. Was will ich mir beweisen mit einem Test? Will ich beweisen, wie gut mein Gedächtnis ist? Oder was will ich mir eigentlich beweisen? Man sagt, ja, aber dann habe ich eine gute Motivation. Ja, wenn das die ganze Motivation ist, Gottes Wort zu lernen, nur damit ich beim Test gut bin, dann ist sie nicht richtig. Da ist eine andere, die Motivation ist was anderes. Ich möchte dem Herrn dienen. Und ich möchte so viel lernen wie nur möglich. Und ohne Test, brauche ich nicht einen Test. Ja? Ich habe mal Griechisch gelernt und ich wollte so viel wie möglich Griechisch lernen. Das war egal, ob es eine Prüfung gab oder nicht. Ich wollte Griechisch lernen. Ja, in dem Fall gab es zwar auch Prüfungen, aber die waren eigentlich nicht wichtig. Denn wichtig war mir, ich will Griechisch können. Ich brauche keine gute Prüfung. Und so ist es auch, wir lernen ja, unsere Kinder müssen das auch lernen in der Schule. Ich sage, du lernst nicht für dich, für die Prüfung. Du lernst für das Leben. Und im Geistlichen viel mehr. Also wir können eigentlich nicht geistliche Inhalte prüfen. Wenn der Herr uns was beigebracht hat, dann war der Herr das. Und sind das vielleicht ganz andere Dinge, als die ich in einem Test wissen sollte. Ja? Aber vielleicht sagst du, ja, ich möchte auch Dinge wissen, ich möchte auch Fakten wissen. Gut, dann lernen wir sie. Ja, aber ich brauche den Druck. Weiß ich nicht. Warum einen Druck? Gehen wir ins Gebet und sagen, Herr Jesus, mach du mir die Motivation, dass ich Feuer und Flamme bin für dich. Ich möchte lernen, ohne äußeren Druck. Ich möchte einfach lernen. Und das ist eine viel bessere Sache, dass wenn ich vom Herrn her motiviert werde, nicht motiviert wegen einer Prüfung. Also Schule in dem Sinn ist nicht gut, eine richtige Schule. Da hat man gar nicht Zeit, das zu verarbeiten. Und da gibt es viele Studenten, das habe ich erlebt, die sind einfach vollgestopft mit Wissen, aber innerlich verhärtet. Ein Bruder hat mal gesagt, so eine Bibelschule ist wie ein Krankenhaus. Sobald du ins Krankenhaus gehst, wirst du krank. Weil dort sind lauter Viren und alles mögliche, Bakterien, ich weiß nicht, was alles. Und dann wird man krank. Unsere Tochter war dann die Kleine, als sie noch sehr klein war. Weiß nicht, ich glaube, sie war zwei Jahre alt. Da haben wir sie ins Krankenhaus gebracht wegen etwas und dann wurde sie krank und kam nicht mehr raus. Es ging lange, bis sie endlich da alles aufgefangen hat und wieder alles ausgebrütet hat. Ja. Also, dann kann man sich verhärten. Vor lauter Wort Gottes, vor lauter theoretisches Ansammeln von Wissen und Stoff, setzt man es nicht mehr ins Leben um. Das Eigentliche fehlt. Das ist eine große Gefahr für Bibelschulen. Also für solche Bibelschulen, ich rede jetzt nicht von sowas, wie ihr macht. Das ist im Leben verteilt. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Möglichkeit also der Verhärtung gibt es bei allen Christen. Und meinen wir nicht, ja, bei mir ist es nicht so schlimm, ich bin auch nicht so arg verhärtet. Meinen wir das nicht? Es gibt auch Teilbereiche, wo man sich verhärten kann, wo man nicht mehr ansprechbar ist auf diesem Teilbereich, weil man einfach sich nicht sagen lässt. Und wenn man sich lange Zeit nicht sagen lässt mit der Zeit, und wenn der Herr einem etwas zeigt, und du sollst das tun und du sollst es tun, aber ich tue es nicht, mit der Zeit ändern wir unsere Theologie und sagen, ach, so schlimm ist es ja nicht. Oder Gott will das vielleicht gar nicht. Zurück. Also die Gründe für diese Warnung, am Anfang steht darum. Und wenn darum steht, dann fragen wir uns, warum? Also, warum? Zusammenhang. Vers 7, darum, Verhärtet eure Herzen nicht, oder? Darum verhärtet eure Herzen nicht. Frage, warum sollen wir die Herzen nicht verhärten? Was ist jetzt der Zusammenhang? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir Bibel studieren. Warum sagt er darum? Worauf bezieht er sich? Warum denn? Warum soll ich das Herz nicht verhärten? Haben Sie eine Antwort? Ja, darum, und konkret, was wäre das, also worauf würde er sich jetzt beziehen? Darum, das muss ja ein Rückbezug sein, oder? Auf etwas, was vorher gestanden hat. Es ging um das Haus Christi. Wir sind sein Haus, sind wir, wenn wir festhalten. Darum, das ist genau dieser Gedanke. Wir sind ja nur sein Haus, wenn wir festhalten. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, dass wir nicht festhalten, und das kann passieren, und es kann passieren, dass wir unser Herz verhärten, uns nicht mehr ansprechen, uns nicht mehr treffen lassen, uns nicht mehr sensibel sind gegenüber Gottes Wort. Und dann kann es passieren, dass wir nicht mehr festhalten, weil wir uns innerlich verhärtet haben. Darum, Heute, es geht also, es ist jederzeit, man ist jederzeit in Gefahr, sich zu verhärten. Und heute will ich mich nicht verhärten. Und morgen sage ich wieder, heute will ich mich nicht verhärten lassen. Ermahnet euch, wie sagt er, nicht ermahnet euch, er sagt dann, solange es heute heißt, ja, ich finde es jetzt nicht mehr. Irgendwo sagt er täglich. Ich glaube, ich finde in Versen 12 irgendwo. 13, danke. Sondern ruft einander auf, jeden Tag. Jeden Tag, solange es heute heißt. Heute heißt also wirklich heute. Nicht nur diese Woche und diesen Monat, sondern heute. Ja, im Alten Testament haben sie sich verhärtet dort, bringt dieses Zitat. Das Volk Gottes hat sich verhärtet. Und warum haben sie sich verhärtet damals? Was war das für eine Sache? Was war das für eine Geschichte? Warum wurde ihr Herz hart dort in Meriba und Massa? Kann das jemand uns kurz sagen, was war das Problem damals?
Es ist dieser Satz, ist Gott noch in unserer Mitte?
Bitte?
Dieser Satz kommt nicht vor, ist Gott noch in unserer Mitte?
Ist Gott noch in unserer Mitte? Ja.
Von diesem Felsen.
Ja. Sie haben sich also, da offensichtlich Unglaube, oder? Das ist man hat Gottes Wort in Frage gestellt, oder? Ist Gott noch in unserer Mitte? Welche Frage? Unglaube. Sie haben nicht mehr hingehört. Sie haben nicht mehr Gottes Wort wirklich für bare Münze genommen und auch nicht mehr hingehört. Sie haben nicht auf Mose gehört. Mose hat gesagt, dass Gott mit ihnen ist und so weiter. Mose hat gesagt, dass sie, was war das konkret? Helft mir bitte. 4. Mose, nein, nicht 4. Mose. Es waren mehrere Fälle. Ja, es waren mehrere Fälle. Es war mehr Massa und mehr Meriba. Und 2. Mose 17 war dieser eine Fall von Meriba gibt es zweimal. 2. Mose 17 und 4. Mose 20. Zweimal kommt dieser Ort vor. Und da haben sie Gott herausgefordert, oder? 2. Mose 17, Vers 1 bis 7, ist das eine Mal. Und da ging es um das Wasser, oder? Kein Wasser zum Trinken. Und sie haderten mit Mose und sagten, gebt uns Wasser. Und Mose sagt zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Und dann kommt dieses mürrische, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Hat Gott gesagt, dass er die Kinder Israeliten in der Wüste sterben lassen wird? War das das Wort Gottes? Es war ganz klar, dass Gott gesagt hat, er wird sie ins Land, ins verheißene Land führen. Ich bin gekommen, ich führe euch heraus, ich befreie euch, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig ist und so weiter. Sie haben Gottes Wort nicht mehr akzeptiert. Sicher, es war eine große Not. Ich meine, da schreien nicht nur die Kühe, da schreien die Kinder, da schreien die Frauen. Und denen ging es durch Mark und Bein, 2 Millionen Leute oder mehr. Wir verdursten. Es war schon eine große Anfechtung. Und doch, hätten sie auf Gottes Wort hören sollen. Gott wird sie nicht in der Wüste verdursten lassen, nachdem er sie so mächtig herausgeführt hat. Also das heißt, sie sind unsensibel geworden gegenüber Gottes Wort. Das zweite Mal war das in 4. Mose 20. 4. Mose 20. Danke, Vers 13. Danke. Das ist das Wasser von Meriba. Sie haderten mit dem Herrn, mit Jahwe. Was war das für eine Situation? Es geht darum, sie versammeln sich und das Volk haderte mit Mose, Vers 3, und sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir dort sterben, wir und unser Volk? Das gleiche, der gleiche Fall, oder? Wir sterben, wir und unser Vieh. Und warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Ganz ein ähnlicher Fall, oder? Kein Wasser. Und dann haben sie den Zorn Gottes erlebt. Gott hat sie züchtigen müssen. Und jetzt zurück zu Hebräer 3. Sie haben sich verhärtet, also weil sie nicht auf Mose hörten. Und jetzt sind die Gläubigen in Gefahr, dass sie sich verhärten, weil sie nicht auf Christus hörten. Das neue Reden Gottes in Christus. Der gesagt hat, er wird sie durchführen, er wird sie in die Heimat bringen, in die himmlische Heimat. Ja, aber die Rabbis und die harte Verfolgung und unsere Kinder und die Zukunft unserer Kinder und so weiter. Ja, hat Gott nicht verheißen, dass er uns ans Ziel bringen wird? Das war hier die Gefahr. Dass sie sich verhärten gegenüber Christus, was Christus spricht, das Wort Christi. Und das Wort Christi ist das Wort des Heiligen Geistes. Wie der Heilige Geist spricht, und der Heilige Geist spricht heute das, was er vor 1000 Jahren gesprochen hat. Und der Heilige Geist spricht heute im Jahr 2008 das, was er vor 2000 Jahren gesprochen hat und vor 3000 Jahren. Er spricht immer noch das Gleiche. Und wenn wir das Sprechen des Heiligen Geistes haben wollen, dann müssen wir uns dem Wort Gottes stellen. Müssen wir uns wirklich ernsthaft damit befassen und darüber nachdenken. Und dann ist es ja so, dass es ist ja nicht, wir haben ja nicht zwei Reden Gottes. Es gibt Christen, ich denke, das ist in diesen Kreisen wahrscheinlich kein Problem, aber es gibt in pietistischen Kreisen gibt es das Problem. Ich sage es trotzdem, vielleicht hat doch der eine oder andere das Problem. Da gibt Christen, die lesen ihre Bibel, und während sie die Bibel lesen, warten sie auf ein Wort Gottes. Kennt ihr das? Ja, der Herr hat heute nicht zu mir gesprochen. Heute hat mir das Wort nichts gesagt. So? Das Wort hat nichts gesagt? Steht doch alles da, was es sagt. Eine ganze Bibel voll Wort Gottes haben wir. Und wir sagen, ich habe kein Wort Gottes bekommen. Das Problem liegt woanders. Ich war nicht bereit, mir Zeit zu nehmen, über das nachzudenken, was geschrieben steht. Oder ich habe vielleicht was Falsches erwartet. Vielleicht habe ich erwartet, ich bekomme irgendein Gefühl im Bauch. Oder vielleicht habe ich erwartet, dass ich jetzt irgendwie einen Gedanken, dass mir ein Gedanke mich anspringt oder ein Vers mich anspringt, den ich lese. Das ist der Vers für den Tag heute. So, aber das lesen wir nicht, dass die Israeliten das so gemacht haben. Das lesen wir nicht, dass die Christen im Neuen Testament so ihr Altes Testament gelesen haben, dass sie auf ein Wort des Herrn gewartet haben, während sie Bibel gelesen haben. Nirgends lesen wir einen Hinweis, dass man so die Bibel lesen muss. Wir haben die Schrift so zu lesen, wie sie zu lesen ist, wie ein Buch. Das heißt, wir lesen, was da steht, wir denken darüber nach, wir beten, dass wir verstehen und wir beten, dass wir das, was geschrieben steht, auch anwenden, dass er uns auch hilft, dass wir das anwenden können. Wir beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du, wie du bist, dass ich erkenne die Wunder an deinem Gesetz, dass ich dich sehe. Ich möchte Jesus sehen. Ich möchte mit meinem inneren Auge wieder neu an die Sachen erinnert werden, die ich alle habe in Christus. Oder dass ich bete, Herr, ich weiß nicht, wie mein weiterer Weg verlaufen soll. Gib mir Leitung. Was erwarte ich jetzt? Dass mich plötzlich ein Vers anspringt? Nein. Das kann sehr wohl mal sein, aber das liegt bei Gott, wenn er das tun möchte. Wenn er mir einen Vers wichtig machen möchte und aufgrund dieses Verses mir eine Wegweisung geben will, das kann schon mal sein, das wollen wir nicht ausschließen. Das tut Gott auch manchmal. Aber der normale Weg wird der sein, dass ich regelmäßig meine Bibel lese und ich habe etwas gelernt und ich bin jetzt im Hebräerbrief, dann lese ich Hebräerbrief und ich lese so und so viel. Und ich bete und manchmal ist es vielleicht eine gewaltige neue Entdeckung, manchmal ist es gar nichts Neues, das ich entdecke, aber ich lese trotzdem. Ich lese weiter, ich erinnere mich an vieles, was ich schon gelernt habe. Ich danke dem Herrn, aber ich erwarte nicht, dass jetzt sozusagen es ein zweites Sprechen Gottes gibt, als ob der Herr zusätzlich zur Bibel nochmal spricht. Dann sagt man so, Herr, sprich durch dein Wort zu mir. Das ist eine ganz, ganz eigenartige Sache, wenn ich das zu meiner Frau sage. Ich komme nach Hause und sage, grüß dich, Marlies, jetzt sprich mal durch dein Wort zu mir. Dann schaut sie mich an, was hast du jetzt, was willst du? Ja, du sollst durch dein Wort zu mir sprechen. Ja, durch was soll ich denn sonst sprechen? Wenn Gott spricht, dann ist das ja sein Wort. Und was wir vor uns haben, ist sein Wort. Und wenn unsere Augen das lesen, dann haben wir es mit dem Wort Gottes zu tun. Genauso macht es der Schreiber hier. Er zitiert Psalm 95 und sagt, der Heilige Geist spricht. So spricht der Heilige Geist. Und dann zitiert er diesen Vers. Also Gott spricht nicht zusätzlich zum Bibellesen. Zweites Reden, Karl Barth, ein Ungläubiger, ich glaube, wir dürfen sagen, ein ungläubiger Theologe, der hat gesagt, das Wort Gottes wird zum Wort Gottes, so, die Bibel wird zum Wort Gottes, wenn wir sie lesen. Das ist eine Irrlehre, komplette Irrlehre. Also die Bibel als solche ist nicht Gottes Wort, aber wenn wir sie lesen und wenn sie uns wichtig wird, dann wird sie für uns zum Wort Gottes. Das ist eine sehr gefährliche Lehre. Das nimmt nämlich der Bibel die historische Glaubwürdigkeit. Das ist nur ein psychologisches Mittel und ein zauberhaftes Mittel. Während ich lese, dann tut es dann irgendwas an mir. So ist es nicht. Das ist fast ein magisch-sakramentales Verständnis von der Bibel. Es ist völlig falsch. Also, wie der Heilige Geist sagt, der Heilige Geist lebt in der Heiligen Schrift, dort spricht der Heilige Geist und wenn wir die Bibel lesen, spricht er. Das heißt nicht, dass er nicht auch anders sprechen kann. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, ich habe erzählt, der Heilige Geist kann auch zusätzlich mal etwas auf etwas aufmerksam machen, ohne dass wir die Bibel lesen. Ich habe das erzählt, das schon mal hier. Ich hatte den starken Eindruck, jetzt muss ich nach Hause fahren. Mein Vater war krank, schwer krank, und 500 Kilometer entfernt. Und ich habe gebetet im Wald, wie immer. Habe so meine Spaziergänge gemacht jeden Tag, und es war Samstag, und habe gebetet. Und meine Mutter hatte angerufen, wie es ihm geht und so, es geht ihm schlecht und so. Und dann bin ich im Wald gewesen, gebetet, und die ganze Zeit hatte ich immer den Gedanken, fahr nach Hause, fahr zum Vater. Und dann bin ich nach Hause zu meiner Frau und gesagt, du, ich glaube, ich soll fahren. Ich habe mir die Predigt abgesagt, ich habe die Jugendstunde abgesagt, das war Samstag, Sonntag, bin ins Auto gestiegen und gefahren zu meinem Vater ins Krankenhaus und konnte mit ihm gut reden. Er war nicht gläubig, das heißt, er war so ein suchender Mann, lange Zeit, aber ich konnte sehr, sehr gut reden mit ihm. Er war ziemlich schlecht dran, und ich konnte mit ihm beten, habe ihm gesagt, nochmal, was er eigentlich alles schon gewusst hat, habe ich ihm gesagt, er soll den Herrn Jesus annehmen, soll ihm Danke sagen für das, was der Herr für ihn getan hat und so weiter. Er hat dann fest genickt, er konnte nicht reden, weil seine Zunge geschwollen war. Und dann nächsten Tag konnte ich nochmal mit ihm reden. Es war Sonntag. Am Montag haben sie mich nicht mehr zu ihm gelassen. Am Dienstag haben sie ihn in ein künstliches Koma gelegt. Aus dem ist er nicht mehr erwacht. Das war die letzte Gelegenheit, mit meinem Vater zu reden. Das war ganz klar der Heilige Geist, der einem innerlich gedrängt hat, mach das, fahr nach Hause. Der Heilige Geist tut das oft, dass er uns so speziell führt, aber das tägliche, das erwarten wir nicht jeden Tag, und das ist seine Sache, wann er das tut. Wichtig ist, dass wir im Gebet und im Wort Gottes zu Hause sind, dass wir in einer reinen Beziehung mit ihm leben, aber wir dürfen beten um Führung, auch in schwierigen Führungsfragen des Lebens. Wir dürfen beten, aber wir dürfen nicht meinen, Gott spricht, das ist die Art und Weise, wie Gott normal zu uns spricht. Das ist es nicht. Das sind spezielle Führungen, spezielle Momente, wo der Herr in besonderer Weise etwas uns was klar machen möchte. Aber der normale Weg, wie Gott zu uns spricht, ist das Wort Gottes. Verhärtet nicht eure Herzen wie in der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste geschah, wo eure Väter mich versuchten. Und meine Werke sahen 40 Jahre lang. Israel hat also 40 Jahre lang gesehen, wie Gott gewirkt hat. Sie haben die Stimme Gottes gehört, sie haben am Sinai den Donner gehört, sie haben vieles mitbekommen. Aber als die Prüfung dann kam, haben sie ihr Herz hart gemacht. Ja, die Verfolgung, die Versuchung war so schwer, die Situation war sehr schwer, aber dennoch, das ist keine Entschuldigung. Wir dürfen nicht sagen, ja, aber es ist so schwierig. Warum muss ich jetzt noch auf Gott vertrauen? Es ist so schwierig. Da darf ich doch ein bisschen zweifeln. Nein, darf ich nicht. Brauche ich nicht. Darum war ich entrüstet über jenes Geschlecht und sagte, immerzu irren sie im Herzen. Sie kennen nicht meine Wege, haben sie nicht kennengelernt, haben sie nicht zur Kenntnis genommen, eigentlich im Griechischen. Das Wort kennen ist auch zur Kenntnis nehmen. Sie haben nicht zur Kenntnis genommen meine Wege. Sie wollten Knoblauch, ja, in Ägypten und Zwiebeln. Und weil das Israel widerfahren ist, jetzt sagt er, und euch soll das nicht widerfahren, verhärten wir die Herzen nicht. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Im Griechischen steht hier, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, dann. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so eine Schwurformel. Also, in Österreich sagen wir, wenn das und das ist, dann fresse ich einen Besen. sagt man in der Umgangssprache. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen. Also das wird sicher nicht sein, oder? Das wird sicher nicht sein. Und es gibt im Hebräischen gibt es so eine Formel, wenn Sie in meine Ruhe eingehen werden, Rufzeichen, das heißt, Sie werden nicht in meine Ruhe eingehen, und zwar hundertprozentig nicht. Das ist gemeint. Also es wird unterstrichen. Sowas wird nicht geschehen. Ja, das ist dann schon diese Schwurformel auf richtig übertragen. Gut. Die Ruhe, was ist gemeint mit dieser Ruhe? Das dürfen Sie jetzt gern wieder antworten. Was war ursprünglich mit dieser Ruhe gemeint, in die Sie eingehen sollten? Beachten wir den Zusammenhang mit der Wüstenwanderung Israels. Was war mit dieser Ruhe gemeint damals? Ja, als sie ins Land kamen, heißt es nämlich, er hat sie zur Ruhe geführt, oder? Zur Ruhe gebracht. Das verheißene Land. Kanaan. Eine relative Ruhe allerdings war das, denn wie wir dann später erfahren, war das nicht die letzte Ruhe, war es nicht. Es war eine Vorstufe für die letzte Ruhe. Es war noch nicht die. Beachten wir also, ja, Vers 12 bis 19. Nein, nicht mehr. Es ist 4 Uhr. Wir sind schon fertig. Es ist auch genug gewesen für heute. Wir machen dann am Abend weiter. Kapitel 3 werden wir fertig machen und Kapitel 4 wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wie weit wir kommen werden. Also bitte sehen Sie sich die Fragen zu Kapitel 3 und 4 an und beantworten Sie sie, soweit es geht. Und vielleicht wollen wir jetzt noch kurz beten zum Schluss.